Save the date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Friem.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's up, Corporate Finance. Mein Name ist Bastian Friem und ich bin heute euer Gastgeber. Polarstern oder Sternschnuppe? Was kann der Nordic Bond wirklich? Darüber wollen wir heute sprechen und dafür habe ich zwei Gäste eingeladen, die beide, das darf ich schon mal verraten, große Freunde des Nordic Bonds sind. Sie arbeiten nämlich beide für Pareto. Ja, die Eltern unter uns wissen noch, dass das hier in Deutschland mal das Team von Equinet war. Mein erster Gast ist ein waschechter Investmentbanker mit 11 Jahren UBS und Bear Stearns auf dem Buckel. Darauf folgten 7 gewiss ebenfalls ziemlich spannende Jahre als Investor in London und in der Schweiz. Dann zog es Gero Wendenburg zurück nach Deutschland, zunächst als Managing Director zu Otto BHF und seit 2017 dann zur heutigen Pareto, wo er mittlerweile das deutsche Investmentbanking verantwortet. Schön, dass du mit dabei bist, Gero.
Danke, Bastian. Danke für die Vorstellung. Ich freue mich auf den Austausch.
Ja, ich auch, Gero. Das ist ja das erste Mal, dass du bei uns im Podcast bist. Und das gilt auch für deinen Kollegen Maximilian Moser, der seit 2018 Partner bei Pareto ist. Das ist aber ehrlich gesagt auch das Einzige, was er in seinem LinkedIn-Profil über seinen Lebenslauf verrät. Von daher, Max, hast du jetzt die Gelegenheit, uns alle ein bisschen schlauer zu machen.
Sehr gerne, vielen Dank auch für die Einladung. Begonnen habe ich 2005 bei der Hassa Nordbank und der Weg ging dann über die Raiffeisenbank in Wien zu MainFirst in Frankfurt und dann ab 2017, 2018 mit der Vorbereitung Paretos in Deutschland ging es dann weiter und da bin ich seither geblieben und alles immer im Fremdkapitalbereich. Das heißt, es war immer eine Debt Capital Markets Funktion, sei es auf der Origination-Seite oder auch Syndikat.
Ja, wunderbar. Dann bist du ja bestens vorbereitet für unseren kleinen Talk über den Nordic-Bond-Markt. Lass uns am Anfang doch den Markt einfach mal ein bisschen vermessen. Max, erzähl mal, wo kommt der Markt her? Wie ist er überhaupt entstanden?
Genau, richtig. Also der Weg wurde im Prinzip in den 1990er bereitet. Da war in Norwegen und den nordischen Ländern allgemein ein sehr durch Banken dominierter Fremdkapitalmarkt, der dann durch die Bankenkrise geschwächt wurde. Und da es dort fremdkapitalhungrige Industrien gibt, wie beispielsweise Öl und Gas, musste man nach einer Alternative suchen, also nicht die Bankfinanzierung, sondern über den Kapitalmarkt. Und das hat dann um die 2000er zum Nordic Bond Format geführt, welches dann internationaler und größer wurde nach der internationalen Finanzkrise, die wir 2007-2008 gesehen haben. Und letztlich dann ab 2015 hat sich der Markt dann auch noch weiter internationalisiert.
Okay, dann wollen wir mal gucken, wie groß er heute ist. Gero, hast du für uns ein paar Zahlen mitgebracht? Wie sieht's aus? Wie groß ist der Markt in Deutschland, in Europa oder auch im Rest der Welt?
Sehr, sehr gerne. Also der Nordic Bond Markt hat inzwischen Volumen über 65 Milliarden erreicht.
Bei weiter ist das ausstehendes Volumen oder?
Das ist ausstehendes Volumen. Klar steigende Tendenz mit Wachstum von mehr als 10% per annum. 2025 war ein Rekordjahr. Es wurden circa 22 Milliarden emittiert, was etwa 16% des Euro-High-Yield-Marktes entsprach. Im Vorjahr lag dieser Anteil lediglich bei 5%. Also auch dort sieht man das Wachstum relativ zu anderen Märkten. Auch die ersten 5 Monate dieses Jahres verliefen trotz geopolitischer Unsicherheiten und anhaltender Volatilität sehr, sehr erfreulich. Es wurden bereits rund 10 Milliarden in den ersten 5 Monaten platziert, circa 1 Milliarde mehr als im Vergleichszeitraum im letzten Jahr.
Du sagst, trotz geopolitischer Volatilitäten, ist es nicht vielleicht auch wegen? Ist der Nordic Bond Markt, wenn die Banken vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind, wenn andere Investoren ein bisschen zurückhaltender sind, vielleicht noch am ehesten aufnahmefähig?
Ja und nein ist die Antwort. Mit Sicherheit ist es immer eine Frage der Alternativen. Auf der anderen Seite, wenn die Volatilität zu hoch ist, dann macht sich das auch auf den Kapitalmarkt bemerkbar und damit dann halt auch auf grundsätzliche Emissionen. Ja, vielleicht nochmal ein Beispiel auch zu nennen, was in der letzten Woche alleine, ja, das war die aktivste Woche des Nordic High Yield Bonds in diesem Jahr. Da haben wir 1,8 Milliarden platziert. Davon gab es 2 Jumbo-Transaktionen, eine US-Dollar 750 Millionen und eine 800 Millionen. So, und das ist so ein bisschen die aktuelle Phase. Letzten 2, 3, 4 Wochen, hättest du mich vor 6 Wochen gefragt, hätte ich gesagt, diese 10 Milliarden wären utopisch, aber wir haben sie dann doch in einem sich verbessernden Markt, hat sich der Markt verbessert und die Emissionen sind dann deutlich gestiegen. Und das hat sich dann halt auch bemerkbar gemacht.
Ja. Wie sieht es denn mit deutschen Emittenten aus? Also seien das jetzt klassische Corporates oder aber auch Portfoliounternehmen von Finanzinvestoren?
Deutschland spielt in dem Markt eine zunehmend wichtige Rolle. Seit Jahresbeginn kamen deutsche Emittenten auf rund 1,1 Milliarden Emissionsvolumen gegenüber 1,8 Milliarden im Gesamtjahr letzten Jahres. Und das sind dann rund, sagen wir mal, 10% des Gesamtmarktes. Ja. Ehrlich gesagt, spricht auch nichts dagegen, dass in diesem Jahr die Marke von 2 Milliarden in Deutschland erreicht werden kann. Und wir sehen, das Interesse steigt an dem Produkt. Und das sehen wir einfach in dem Dialog, den wir mit den unterschiedlichen KMUs in Deutschland haben zu dem Produkt.
Okay, also schon ein gar nicht mehr so nischiges Segment, würde ich sagen. Max, erzähl mal, wer investiert denn auf der anderen Seite in den Nordic Bond? Sind das die klassischen nordischen Pensionskassen oder ist das mittlerweile ein breiteres Feld?
Die gehören auch dazu, aber eben nicht nur. Und es ist auch bei dem Namen so der erste Gedanke, dass es hauptsächlich nordische Investoren sind. Aber das ist mitnichten der Fall. Wir haben inzwischen eine global aufgestellte Investorenbasis, die in dieses Format investieren kann. Und das sind alle Arten von institutionellen Investoren, also sei es Pensionskassen, Versicherungen, aber auch echte Creditfonds, die sich wirklich nur mit dieser Art Instrument beschäftigen, das nicht Investment Grade ist, kommen wir sicherlich später über diese Themen noch zu sprechen. Und gleichzeitig aber auch Family Offices. Es gibt Banken, die investieren und High Net Worth Individuals, das heißt Wohlhabende sozusagen. Also da ist es eigentlich eine ganz gute Mischung von Investoren. Und das ist auch wichtig, weil das die Flexibilität des Instruments verbessert und die verschiedenen Anforderungen der Investoren und dann auch der Emittenten dadurch zusammengeführt werden können.
Also alle außer Sparkassen.
Wir haben auch Sparkassen schon drin gehabt in den Büchern.
Wow, nicht schlecht. Dann lass uns mal gucken, wen diese Investoren suchen. Also was sind Zielunternehmen für den Nordic Bond Markt? Oder gibt's das so in der Form gar nicht?
Das gibt's. Die schnelle Antwort sozusagen ist, es müssen attraktive Unternehmen sein, die dem Kapitalmarkt auch gewachsen sind, die sich dort präsentieren können. Das bedeutet, sie müssen eine gewisse Größe haben. Sie müssen vom Reporting her aufgestellt sein. Das heißt, die Informationsanforderungen, die ein Investor hat, die müssen auch gegeben sein. Information muss fließen. Es sind Governance-Themen. Das ist also die Aufstellung des Unternehmens. Das geht beim Management los, aber auch im Controlling, Finanzen, IR. Das sind vielschichtige Themen. Da ist sicherlich auch ein Arrangeur wie Pareto wichtig, um Unternehmen dabei zu helfen, das zu erlangen. Deshalb würden wir nie sagen, das Unternehmen, das man sich gerade ansieht, kann nicht zum Kapitalmarkt gehen. Aber es gibt gewisse Anforderungen. Und wenn wir mal ein bisschen auf Zahlen gucken, EBITDA sollte schon deutlich zweistellig sein, weil das Anleihevolumen dazu in Relation dann auch attraktiv für den Kapitalmarkt sein muss.
Okay, über das Volumen sprechen wir gleich. Vorher vielleicht nochmal, interessiert die Investoren, wofür das Geld eigentlich gebraucht wird? Und wenn ja, was wird da gern gesehen und was nicht?
Es gibt viele Mittelverwendungszwecke. Die Investoren interessieren sich sehr dafür. Die einfachste Art und Weise, das Geld zu nutzen, ist sicherlich eine Art von Refinanzierung. Das kann sein, dass eine vielleicht bereits bestehende Anleihe refinanziert wird mit einem neuen Instrument. Das kann sein, dass eine Banklinie teilweise oder ganz refinanziert wird. Es kann sein, dass eine gesamte Fälligkeiten- und Kapitalstruktur neu geordnet wird. Das sehen wir häufig bei Familienunternehmen, die nach vorne schreiten. Und dann gibt es eben auch Themen wie Wachstumsfinanzierung, Akquisitionen bis hin zu Distributionen. Das ist das, was wir letztlich unter Dividende verstehen oder wenn vielleicht Shareholder Loans zurückgeführt werden sollen. Also insofern die gesamte Bandbreite. Und auch hier, das ist nämlich genau das Thema, gibt es unterschiedliche Investoren, die sich sowas ansehen.
Vielleicht noch ein Aspekt aus PE-Sicht, ja, was Mittelverwendung angeht. Ich glaube, die Stärke dieses Formates ist diese Vielseitigkeit, wie es angewendet werden kann. Ja, das sind alle die Themen, die der Max erwähnt hat, aber zusätzlich gibt's halt gerade dieses ganze Thema Buy and Build, Turnaround-Situation, Sondersituation, Carve-Outs. Das alles ist und wird regelmäßig auch über dem Nordic Bond finanziert. Und das sind natürlich Themen, die einen, you know, Private Equity Investor interessieren, möglicherweise auch nach vorne hin. Ja, wie kann ich das Unternehmen weiterentwickeln und durchfinanzieren?
Prima. Also über den LBO-Markt sprechen wir gleich auch nochmal gesondert. Lass uns erst nochmal ein bisschen abklopfen, was die wesentlichen Eckdaten des Nordic Bonds sind. Du hast es schon angesprochen, Max, Volumen ist nicht unwichtig. Was ist da die Untergrenze? Wir hatten von Gero gehört, 750, 800 Millionen, also nach oben geht's ganz schön hoch. Vielleicht gibt's aber auch oben eine Grenze.
Nach unten gibt es eine Grenze. Wir haben zwar gerade eine Transaktion gemacht mit 30 Millionen Euro Volumen, aber das ist auch wirklich allerunterste Grenze. Normalerweise braucht's ein bisschen mehr, eher ab 50, 80 Millionen um den Dreh. Und Hintergrund ist hier auch die Investorenbasis, die dann eine gewisse Liquidität im Sekundärmarkt erwartet. Dadurch eben wird das bestimmt, wie das Volumen aussehen soll.
Gibt es denn einen aktiven Sekundärmarkt?
Es gibt einen aktiven Sekundärmarkt. Den versuchen wir mit Pareto auch so weit zu fördern wie möglich. Wir sind täglich mit allen relevanten Investoren im Gespräch. Die geben uns dann Wünsche, was sie verkaufen oder kaufen wollen. Wir haben ja eine Vielzahl von Transaktionen, die im Markt sind. Und insofern ist es da schon unser Ziel, die Liquidität so weit wie möglich zu fördern. Außerdem handeln wir auch über die Börse Frankfurt. Da kommen dann auch weitere kleinere Investoren mit ins Spiel. Und insofern ist da schon unser Ziel, dass wenn wir gerade auf der institutionellen Seite ein Gesuch bekommen, dass wir da auch eine Gegenseite finden.
Aber ihr würdet nicht selber was in euren Bestand nehmen, um es dann zu handeln. Gibt es da jemand? Gibt es Market Maker, die da tatsächlich aktiv sind?
Also offizielle Market Maker in diesem Bereich, wo man sagen würde, die müssen immer ein bestimmtes Volumen zu bestimmten Spreads handeln, gibt es nicht. Allerdings gibt es manche, die einen kleinen Bestand haben und mit dem handeln.
Was ist denn eine typische Stückelung?
Die typische Stückelung in der Primärphase, das heißt, wenn die Anleihe an den Markt kommt, ist 100.000 Euro plus, zu der man kaufen kann. Im Sekundärmarkt ist es dann normalerweise 1.000 Euro. Und das hängt damit zusammen, dass wir im Normalfall Privatplatzierungen machen. Sollte man noch mit einem öffentlichen Angebot dazukommen, dann ist die Stückelung auch in der Primärtransaktion kleiner.
Okay, das heißt, hinten raus sind dann durchaus Privatanleger auch in der Lage, sowas zu erwerben?
Können über die Börse sich beteiligen, ja.
Wie sieht's mit der Laufzeit aus? Wo liegen wir da? Ist das auch weitgehend standardisiert oder frei?
Standardisiert. 3 bis 5 Jahre ist die Spanne, die wir am häufigsten sehen. Jetzt gibt es da einige Themen zu beachten. Manche Unternehmen wählen eher eine kürzere Laufzeit, wenn es vielleicht eher eine Brückenfinanzierung ist, die vielleicht ein bestimmtes Risiko abbilden soll und danach möchte man in eine andere Finanzierung oder in eine Finanzierung zu besseren Konditionen im Anleihemarkt. Das ist vielleicht an der kürzeren Seite. An der längeren Seite sind es häufig Unternehmen, die schon mehr als eine Anleihe gemacht haben, die einfach Wiederholungstäter sind sozusagen. Die können dann auch längere Laufzeiten wählen. Und dann außerhalb dieser 3- bis 5-jährigen Spanne gibt es manchmal Ausnahmen. 2 Jahre, wir haben auch schon 6 und 7 Jahre mal gesehen, wenn es für das Unternehmen sinnvoll ist. Das heißt, wenn es vielleicht um einen Investitionszyklus geht, der diese Dauer hat. Oder wenn auf der kürzeren Seite ein bestimmtes Risiko, wie bereits erwähnt, abgebildet werden soll, das dann nicht mehr da ist. Also dass man dann wirklich nur für einen bestimmten Zweck diese Finanzierung macht.
3 bis 5 Jahre, Gero, das kann ja in der heutigen Welt im LBO-Geschäft auch mal ein bisschen knapp sein, oder?
Das stimmt. Wenn ich mir anschaue, welche Finanzierung wir im PE-Bereich machen und gemacht haben, dann ist die Tendenz auch, dass es dann eigentlich in der Regel 5 Jahre ist. Vielleicht mal 4, aber in der Regel sind es 4 bis 5 und dann sind wir wieder konkurrenzfähig zu anderen Produkten.
Okay, jetzt haben ja nicht so wahnsinnig viele Unternehmen Exposure in norwegischen Kronen oder anderen skandinavischen Währungen. Also was für Währungen funktionieren im Nordic Bond Markt? Welche sind üblich und welche sind möglich?
Üblich sind hauptsächlich Euro, US-Dollar und die nordischen Währungen, historisch gesehen. Das heißt Schwedenkrone, Norwegenkrone, dänische Krone. Wir sehen immer mehr Euro und US-Dollar. Das dominiert inzwischen. Von der Dokumentation her allerdings sind auch andere Währungen möglich. Und hier bestimmt sich das Bild durch die Investorenbasis, die dafür zur Verfügung steht. Und wie du bereits erwähnt hast, es kommt ja auch darauf an, was das Unternehmen wirklich benötigt. Hm. Aber möglich sind auch weitere Währungen.
Dokumentation ist ein gutes Stichwort. Wie kann ich mir die vorstellen? Und womit kann man die im Zweifel auch vergleichen? Schuldschein, Anleihe, Bankkredit. Vielleicht kannst du das für uns mal ein bisschen verorten.
Die Dokumentation ist relativ standardisiert und es ist eine Anleihe. Dokumentation, das heißt, das ist wirklich ein Wertpapier, der Nordic Bond, während Bank und Schuldschein eher in Richtung Darlehen gehen. Das heißt, das ist schon mal ein Unterschied. Und beim Nordic Bond ist die Dokumentation basierend auf dieser sogenannten Loan Markets Association Dokumentation. Und das bedeutet, dass dadurch auch international Investoren und Emittenten sozusagen mit dieser Dokumentation was anfangen können. Wir kennen auch noch aus der Vergangenheit regionalere Märkte, auch Anleihemärkte. Da hat von Transaktion zu Transaktion die Dokumentation sich nicht so sehr geglichen. Und daher war es auch schwierig für internationale Investoren, das zu verstehen. Und das ist genau beim Nordic Bond ein Vorteil, dass ich hier eben diese LMA-basierte Dokumentation habe, die anerkannt ist.
Schuldschein hattest du angesprochen, Max. Gero, das ist ja eher das Investment-Grade-Rating-Segment. Der Nordic Bond liegt ja eigentlich eine Liga drunter, wenn ich das richtig verstehe.
Das stimmt. Also wir bewegen uns hier im klassischen High-Yield-Segment, das heißt Non-Investment-Grade-Bereich.
Inklusive und Crossover oder wirklich dann klares
Non-Investment? Wenn man es klar definiert, Nordic Bond gibt es in 2 Segmenten, einmal Investment-Grade und einmal Non-Investment-Grade. Über den Bereich, den wir hier sprechen, geht es ausschließlich um High-Yield-Non-Investment-Grade-Bereich. Und das waren auch diese 65 Milliarden, die ich genannt habe. Das ist für den Non-Investment-Grade-Bereich. Es gibt die gleiche Größenordnung nochmal für das andere Segment. Aber wenn man dort aktiv ist, dann ist halt per Definition es halt auch so, dass das Kreditprofil grundsätzlich ein bisschen schwächer ist, ja, die Komplexität häufig höher und dass dann genau das Pricing auch das Risiko irgendwo widerspiegelt. Ja, und wenn man sich das Pricing anschaut, dann geht es wahrscheinlich jetzt los bei 2,75, ja, geht aber dann auch rein in den zweistelligen Bereich. Und wir machen aber auch Transaktionen mit, sagen wir mal, hohem Länderrisiko oder hohem Geschäftsmodellrisiko wie in Afrika oder im Öl und Gas. Da sind halt die Renditeanforderungen der Investoren höher. Aber grundsätzlich wird, sagen wir mal, jede Transaktion, ja, da wird das individuell analysiert, das Risiko definiert und daraus ergibt sich dann das Pricing, ja. Und das Risiko ist eine Funktion von Verschuldung, Besicherung, Covenants, Cashflow-Qualität, Geschäftsmodell. Und wenn ich dann einen deutschen Mittelständler habe, solide finanziert, ja, dann kriege ich auch ein vernünftiges Risiko angepasstes Pricing für das Unternehmen.
Besicherung und Covenants sind zwei gute Stichworte. Was ist denn da wiederum auch üblich und was ist möglich?
So üblich würde ich sagen, gibt es eigentlich per se nicht, sondern es gibt alle Ausgestaltungsmöglichkeiten im Nordic Bond Format. Das heißt, es kann, ja, wir spielen die gesamte Klaviatur. Und das kann sein, es kann besichert sein, es kann unbesichert sein, es kann vorrangig sein, es kann nachrangig sein, es kann pari passu sein. Also wir spielen die gesamte Klaviatur. Und in der Regel wird die Struktur an die Bedürfnisse des Unternehmens angepasst. Ja. Und entscheidend ist dann immer, dass halt Rang, Besicherung und Intercreditor-Logik, falls es das gibt, sauber sozusagen mit der gesamten Kapitalstruktur abgestimmt wird. So, und im Private Equity-Kontext sehen wir häufig besicherte Strukturen und die folgen so mehr so der Logik, der LBO-Logik, der Unitranche-Logik. Ja, obwohl man einfach auch klar festhalten muss, dass die Sicherheiten auch eher als Secure Light zu bezeichnen sind, weil in der Regel Immobilien, Maschinen, Patente, häufig auch Umlaufvermögen gar nicht Bestandteil des Sicherheitenpaketes sind.
Okay, was bleibt denn da noch übrig?
Aktienverpfändung, ja, das ist sozusagen eigentlich das primäre Element, wo man sich drauf einigt. Und dann gibt es ein paar Elemente, die zusätzlich dann hinzugezogen werden. Ja.
Und wenn man jetzt mal die unterschiedlichen Besicherungen und Covenants berücksichtigt und das Pricing, das sich schlussendlich ableitet, wenn man das vergleicht mit dem, was ich an Banken zahlen müsste oder an Debt Funds bezahlen müsste, wie ordnet sich dann preislich der Nordic Bond Markt ein? Ist er vom Pricing her attraktiv oder muss er mit anderen Vorzügen punkten?
Der hat viele Vorzüge. Der Markt, auch beim Pricing, die Idee ist ja die einer Auktion letztendlich. Man hat nicht nur eine Gegenpartei, mit der man über Geld spricht, sondern man auktioniert in den Nordic Bond Markt, hat viele Investoren. Dadurch sind die Strukturen häufig aus Emittentensicht etwas angenehmer als vielleicht mit einem Debtfonds. Und auch das Pricing setzt sich durch ein Bookbuilding zusammen. Das heißt, wir schauen, wie viel Nachfrage kriegen wir und bei welchem Preis können wir das Volumen räumen, das wir benötigen. Und vielleicht nochmal, um einzuhaken zu der Rating-Diskussion. Viele dieser deutschen mittelständischen Unternehmen sind ja in dem, was sie machen, Weltspitze und haben auch eine solide Kapitalstruktur. Die sind aber bereit, zum Teil eine vielleicht etwas teurere Anleihe, teurer vielleicht als eine besicherte Bankfinanzierung, zu nehmen, um strategisch mehr machen zu können und freier zu sein. Also kommt es auch ein bisschen auf die Kombination von Finanzierungsinstrumenten an. Und sowas kann dann auch das Pricing bestimmen. Und dann gibt es natürlich die Marktzyklen. Es hängt immer davon ab, wie viele Transaktionen sind gerade im Markt, wie viel große, wie viel kleine, wie ist die Geopolitik. Und dementsprechend kann es sein, dass Investoren ihre Renditeanforderungen adjustieren. Das ist bei einer Bank normalerweise stabiler, weil die refinanzieren sich langfristiger und insofern kann der Anleihemarkt da etwas mehr variieren.
Okay, verstehe ich. Dann lass uns doch mal den Prozess der Emissionen ein bisschen beleuchten. Erstmal, was muss ich da an Zeit veranschlagen? Also wie lange brauche ich typischerweise vom Start des Prozesses bis zu dem Zeitpunkt, wo das Geld dann wirklich auf meinem Konto ist?
Ich glaube, das ist einer der wesentlichen Vorteile des Nordic Bonds, ist die vergleichsweise schnelle Umsetzbarkeit. Wenn die Vorarbeiten irgendwo aufgesetzt sind, Kreditstory steht, Management verfügbar ist, dann können wir das in wenigen Wochen umsetzen. Ich sag mal, man kann anschlagen von 4 bis 9 Wochen und das beinhaltet, sag mal, den gesamten Prozess. Vorbereitung, dann gehen wir in die Vermarktung, dann schließen wir die Bücher und dann geht's sozusagen ins Settlement. Und wenn man das runterbricht, dann sagen wir, Vorbereitung können zwischen 1 und 3, 4 Wochen sein. Vermarktung kann zwischen 1 Tag und 1 Woche sein. Ja, und dann Settlement wird in der Regel bis 7 bis 10 Arbeitstage sein. Das heißt, aus Unternehmenssicht ist das ein sehr, sehr überschaubarer Zeitraum. Und man kann den greifen. Ja. Und wenn ich das mit anderen Finanzierungsalternativen vergleiche, ist das ein recht schneller Prozess.
Ja, ich glaube, das kann man wirklich sagen. Wie sieht's denn mit externen Ratings aus, Max? Hilft es mir, eins zu haben oder wird es vielleicht sogar von mir erwartet?
Im Normalfall haben wir keine externen Ratings. Wir haben dafür auch eine eigene Research-Abteilung, die ihre Meinung zu dem Credit mit Investoren bespricht. Allerdings ab einem bestimmten Volumen, das ist ungefähr bei 300 Millionen Euro, ist es durchaus sinnvoll, ein externes Rating zu haben, weil damit die Investorenbasis nochmal erweitert werden kann. Also es ist immer eine Volumensfrage und hängt auch ein bisschen davon ab, von der Industrie und Verfügbarkeit, ob das Unternehmen auch die Ratingkosten und Ähnliches tragen möchte. Aber es ist gerade in den kleineren Volumina nicht notwendig und auch eher selten.
Du sagst, ihr habt ein eigenes Research. Das heißt, ihr braucht dann ja vermutlich auch ein bisschen mehr Informationen vom Emittenten. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht die Due Diligence aus, die gemacht wird? Und wird die von euch, von eurem Research gemacht? Oder bekommen die potenziellen Investoren tatsächlich auch Zugang zu breiteren Informationen?
Ja, du hattest angesprochen, es gibt ja zwei Bereiche in der Bank. Also einmal die Corporate-Seite, da wo Max und ich tätig sind, und dann das Research. Wir machen unabhängig voneinander unsere Due Diligence und greifen dort auf Informationen zurück, die das Unternehmen zur Verfügung stellt. Aber grundsätzlich gehen wir das Ganze doch pragmatisch an. Ja, die Investoren fordern keine weitere externe unabhängige Due Diligence, wie es vielleicht in anderen Finanzierungsarten häufig der Fall ist. Das heißt, wir sehen dort nicht eine Financial Due Diligence, Legal Due Diligence oder Commercial Due Diligence, die explizit für den Prozess erstellt werden. Wenn die da sind, ist es gut, dann können wir darauf zurückgreifen auf der Banking-Seite. Aber der Investor, der bekommt letztendlich in der Regel nur die Vermarktungsunterlagen. Und die Vermarktungsunterlagen ist das Termsheet, die Kreditanalyse und die Präsentation. Und in der Präsentation sind halt auch die Risiken mit verarbeitet. Es gibt so eine Sektion, you know, Risk Profiles, und das ist sozusagen hinten mit verarbeitet.
Okay, und das ist dann die gesamte Dokumentation, die ich erstelle, und mehr brauche ich am Schluss für die Investoren eigentlich nicht.
Das, was Gero gerade meinte, ist die Vermarktungsdokumentation. Und dann gibt es sicherlich noch einige eher rechtliche Dokumente, die die Emittentin und wir als Bank dann miteinander austauschen. Unter Umständen auch noch mit weiteren Stellen, die in der Transaktion genutzt werden, also zum Beispiel Zahlstelle oder falls es ein Treuhandkonto gibt und Ähnliches. Da kommt noch ein bisschen was dazu, aber das ist nicht notwendig für die Vermarktung und die Außendarstellung gegenüber den Investoren.
Du hast vorhin schon mal angesprochen, dass ihr meistens zu Beginn eine Privatplatzierung macht. Es geht aber auch als öffentliches Angebot. Vielleicht kannst du mal sagen, wann macht man was und warum wird man sich für welche Variante entscheiden?
Ja, nicht unbedingt zu Beginn. Also wir entscheiden uns schon vor der Transaktion, soll das eine reine Privatplatzierung sein? Oder wollen wir durch das öffentliche Angebot die Investorenbasis der Privatinvestoren sozusagen dazu nehmen? Und das hilft natürlich genau dann, wenn der Privatinvestor auch mit dem Unternehmen was anfangen kann, wenn es greifbar ist, was die machen, wenn die vielleicht eine Marke sind, wenn die Produkte haben, die eine gewisse Logik haben, die man vielleicht gerade bespricht. Und dann kann das durchaus sinnvoll sein. Im Normalfall allerdings reicht es aus, über eine Privatplatzierung mit institutionellen Investoren zu sprechen. Und was Gero vorhin meinte, mit der Zeit, die wir benötigen von der Vorbereitung zur Transaktion, bis dann auch wirklich ausgezahlt wird, ist das öffentliche Angebot eine weitere Komplexitätsstufe. Das haben wir im Griff, das ist möglich, schon häufig gemacht. Aber es kostet in der Vorbereitung vielleicht einen Tick mehr Zeit durch den Prospektbilligungsprozess.
Okay, habe ich verstanden. Gibt es dann im Nachgang immer ein Listing der Anleihe oder gibt es auch viele Bonds, die überhaupt gar nicht an der Börse zu handeln sind?
Fast alle Bonds sind an einer Börse gelistet und das hat dann auch eigentlich nichts mit der Primärtransaktion zu tun, also ob das jetzt eine Privatplatzierung an institutionelle ist oder ob da noch Privatinvestoren dazukommen. Die Idee des Listings ist eigentlich zweierlei. Das eine ist, die Liquidität der Anleihe zu erhöhen. Und das zweite ist, dass manche Investoren, und das sind normalerweise auch die sehr professionellen, gerne die Regulatorik, die hinter dem Listing steht, gesichert haben möchten. Das heißt, wie wird reported, in welchen Abständen und die Themen der Gleichbehandlung der Investoren, das wird normalerweise in einem Listing auch definiert.
Das ist ja nochmal ein gutes Stichwort. Mit dem Listing wird es für mich als Emittent auch ein bisschen aufwendiger, oder?
Also wenn du das Reporting ansprichst, das ist so. Das ist ein zentraler Bestandteil des Produktes. Investoren erwarten gewisse Kommunikation, ja, von Finanzdaten, Kennzahlen, ja, verlässliche Kommunikation über die Laufzeit des Bonds. Und deswegen muss eigentlich jeder, der sich mit diesem Instrument auseinandersetzt und es umsetzen möchte, halt auch bereit sein, hier laufend zu berichten. Ja, und das teilweise halt sogar quartalsweise. Aber mit der Einschränkung, das muss man sagen, ist immer die Frage, in welchen Umfang von Informationen muss man preisgeben? Ich glaube, da findet man auch immer wieder einen pragmatischen Ansatz auf der Nordic Bond Seite. Und das ist halt der, sag mal, der Größe des Unternehmens angemessen und auch immer gut darstellbar.
Gibt es denn da auch Anlässe, wo ich nicht nur in meinem Rhythmus reporten muss, sondern auch sofort was rausgeben muss, weil es kurzfristig kursrelevant sein kann?
Absolut. Also die Besonderheit hier ist ja bei so einem öffentlichen Instrument, dass die Investoren nicht so nah an der Emittentin dran sind wie beispielsweise eine Bank, die schon über viele Jahre eine direkte Geschäftsbeziehung hat. Das heißt, die sind darauf angewiesen, dass es öffentlich verfügbare Informationen gibt. Und die wollen auch wissen, falls sich etwas im Unternehmen oder im Umfeld ereignet, was, wie es dann heißt, ad hoc würdig ist. Das heißt, Ereignisse, die wichtig für den Geschäftsverlauf sind, für die Bedienung der Anleihe, das muss ein Investor so schnell wie möglich erfahren. Und da ist eben dieses Thema der Bereichsöffentlichkeit. Ich muss als Investor da auch Zugang haben zu dieser Information. Das heißt, ich möchte gleich behandelt werden und nicht, dass da jemand anderes vielleicht früher von erfährt als ich. Und insofern ist das sicherlich ein wichtiges Thema.
Jetzt sind wir immer davon ausgegangen, dass der Emittent einen Nordic Bond auch begeben möchte. Und wir haben auch schon eine ganze Menge darüber gelernt, wie das funktioniert. Jetzt wollen wir aber noch mal ein bisschen gucken, was sind denn eigentlich die Parameter, um das zu entscheiden? Und zwar jetzt vielleicht gerade mal in deinem Bereich, Gero, im LBO-Markt. Da ist es ja nun mal so, dass ich erstens gar nicht so ganz genau weiß, ob ich das Geld brauche, weil ich gar nicht weiß, ob ich zum Zuge komme. Und zweitens brauche ich aber, wenn ich zum Zuge komme, das Geld ziemlich schnell. Und ich brauche es auch sicher. Also meine Frage an dich, kann ich den Nordic Bond auch parallel zu anderen Finanzierungsverhandlungen schon mal vorbereiten? Oder ist das vom Aufwand her oder vielleicht auch von der Behandlung der Investoren her so gar nicht möglich?
Also in der Praxis passiert das eigentlich regelmäßig, dass wir mit anderen Instrumenten konkurrieren, gerade so in der ersten Phase. Das Unternehmen oder der Berater, der das Unternehmen berät, sag mal, in dieser Finanzierungssituation ist grundsätzlich interessiert, sagen wir mal, den gesamten Markt zu beleuchten, zu schauen, was geht auf der Bankenseite, was geht auf der Kreditfondsseite und mittlerweile geht es auch halt so weit zu gucken, was kann man auf der Nordic Bond Seite darstellen. Irgendwann in diesem Prozess, ja, muss man sich dann entscheiden, welchen Weg man geht. Aber ich glaube, diese Finanzierungsstränge laufen relativ lang parallel nebeneinander.
Also um diese Information tatsächlich zu haben und eine Grundlage für die Entscheidung, welchen Weg ich gehe, muss ich ja ein paar Sachen wissen, was den Bond anbelangt. Ich muss da schon eine sehr klare Indikation haben. Bekomme ich das Volumen überhaupt unter? Zu welchen Bedingungen? Zu welchem Preis? Also wie früh habe ich tatsächlich diese Informationen zusammen in dem Prozess, der, wie du sagst, ja bis zu 9 Wochen dauert?
Da fange ich vielleicht mal an. Es ist ja so, dadurch, dass wir viele Transaktionen machen, täglich im Markt sind, sekundär viel handeln, eine große Salesforce haben, haben wir auch ein gewisses Gefühl dafür, was marktgängig ist und was nicht. Und wir sehen, ob es bereits ähnliche Transaktionen gab, sei es Industrie von der Größe her, Geografie, Mittelverwendungszweck. Das kann vieles sein. Und dann schauen wir, ob wir spezifische Themen, die vielleicht bei dem neuen Projekt entscheidend sind, ob man die so abändern kann, dass das dann in dem Markt noch funktioniert. Und das ist die eigentliche Einschätzung, die wir treffen müssen. Und im Normalfall können wir das recht früh machen. Es gab in der Tat Fälle, wenn man dann näher in das Unternehmen reinschaut, ist man manchmal überrascht. Das kann sowohl durch vielleicht mögliche Schwierigkeiten sein, struktureller Natur, als auch positive Überraschungen, wo man denkt, okay, das haben wir so gar nicht gesehen erstmal, aber das ist ja aus kreditmaterieller Sicht wirklich stark. Und diese Einschätzung, die können wir eigentlich relativ frühzeitig vornehmen.
Jetzt ist das ja kein riesengroßer Markt. Wer ist da unterwegs und wer hat wirklich Platzierungspower, um am Ende die Investoren auch in kurzer Zeit so anzusprechen, dass man dann wirklich auch ein klares Feedback erhält?
Also Platzierungsstärke haben diejenigen Häuser, die meines Erachtens einen echten Zugang zu relevanten Investoren haben, den Markt kontinuierlich bearbeiten und auch in schwierigen Phasen, sagen wir mal, Vertrauen genießen. Ja, und das zeigt sich jetzt nicht irgendwelchen Pitch-Materialien, die dem Unternehmen gezeigt werden, sondern letztendlich im Orderbuch und in der Qualität des Feedbacks und auch in der Fähigkeit, sagen wir mal, anspruchsvolle Kredite zu vermarkten. Ja, und wie so häufig ist ein guter Indikator dafür, ja, wie viele Transaktionen dieses Haus begleitet, ja, in dem Bereich, in dem Segment. Ja.
Also es ist nicht falsch zu sagen, Pareto hat den Markt ja mit ins Leben gerufen damals und wir haben die meisten Transaktionen gemacht. Insofern auch mit dieser Salesforce, die wir haben, haben wir einen sehr guten Zugang in diesen Markt. Und das ist eben auch dann das, was für Unternehmer oder PE-Investoren das Risiko minimiert, dass in der Umsetzung der Transaktion dann auch was passiert. Das ist der Vorteil, den wir eben haben.
Jetzt gibt's in anderen Segmenten ja sowas wie ein Underwriting. Das hat's lange nicht gebraucht, aber mittlerweile gibt's ja so ein paar Situationen, wo der eine oder andere sich freut, wenn er ein Underwriting bekommt. Kriegt man das im Nordic Bond Markt auch hin?
Ja, die Antwort ist ja. Wir haben es jetzt auch schon mehrfach hier in Deutschland gemacht. Underwriting gerade im PE-Kontext wird häufig verwendet, aber auch wir haben eine börsennotierte Gesellschaft bei einer Akquisition begleitet und habe im Zuge dessen, sagen wir mal, diese Akquisition zu 100% debt finanziert. Und zum Unterzeichnen des Kaufvertrages hatten wir ein Underwriting arrangiert.
Also das, wer steht für sowas bereit?
Wer steht für sowas bereit? Das sind letztendlich die gleichen Investoren, die nachher auch den Bond zeichnen. Wir als Bank arrangieren sozusagen diesen gesamten Prozess und organisieren das, dass am Ende zusammen mit den Investoren ein Underwriting zur Verfügung steht, häufig dann halt zum Zeitpunkt des Kaufvertrages, der Unterzeichnung des Kaufvertrages. So, und dann ist dann immer die Frage, wann findet das Closing statt? Welche Bedingungen müssen erfüllt sein und wann sind die erfüllt? Und wir timen dann eigentlich die Syndizierung immer so um das Closing herum, ja, so dass dann die Investoren, die das Underwriting gemacht haben, teilweise einfach auch runtergehen in ihrer Kreditzusage und dass wir halt auch andere noch einladen, dort zu investieren.
Wie sieht's denn aus mit den Covenants? Was sehen wir da typischerweise? Und wie sehr unterscheidet sich das auch im Corporate-Segment und im LBO-Segment? Kann man das irgendwie standardisieren?
Ja und nein, wie so häufig. Also ich glaube, man kann festhalten, dass man hier von einer Covenant-Light-Struktur sprechen kann. Ja, gibt es Unterschiede zwischen Corporate und PE? Würde ich sagen, ja. Weil PE-Seite natürlich grundsätzlich, sagen wir mal, andere Parameter, weil man dort andere Parameter vorfindet als auf der Corporate-Seite. Aber typischerweise, sagen wir mal, sind wir weniger restriktiv als die Banken oder Kreditfonds. Ja, trotzdem bieten die Strukturen, sagen wir mal, Schutz für den Investor. So, was heißt das? Es dominieren sogenannte Incurrence Covenants. Das heißt, ich muss bei bestimmten Anlässen gewisse Kriterien erfüllen. Und das ist häufig, wenn ich weitere Verschuldung aufnehme oder wenn ich zum Beispiel eine Dividende zahlen möchte oder eine Disposition vornehmen möchte. So, dann kann halt nach gewissen Situationen auch mal ein Maintenance Covenant dazukommen. In der Regel ist es dann aber so, dass meistens immer nur ein Kriterium geprüft wird, Ja, und das ist dann in meisten Fällen, sagen wir, der Verschuldungsgrad. Ja, da gibt's dann, ja, so etwas, wo man sich dann drauf fokussiert. Ja, letztendlich versucht man irgendwo so einen Spagat zu finden, zu sagen, dem Unternehmen genügend Raum gibt, ja, sich zu entwickeln, zu entfalten, aber auch mal vielleicht mal durchatmen zu können. Und auf der anderen Seite ein gewisser Schutz für die Investoren.
Das ist ein guter Punkt. Und das Ziel ist ja, dass der Investor, wenn er, also zum Zeitpunkt, zu dem er investiert, dass die Lage, in der er sich befindet, in der Kapitalstruktur, dass die sich nicht verschlechtert über die Laufzeit der Anleihe. Das ist eigentlich der Schutz. Und Unternehmen sind ja teilweise sehr unterschiedlich, wie sie geführt werden oder auch durch die Industrie, in der sie sind. Und genau hier gibt es dann auch eine gewisse Flexibilität, diese Covenants so zu wählen, dass der Investor seinen Schutz bekommt. Und deshalb kann man das nicht so ganz generalisieren, was jetzt bei Familienunternehmen beispielsweise im Vergleich zu vielleicht PI-Unternehmen der Unterschied ist. Aber man sieht halt, eine gewisse Flexibilität ist da. Und das ist auch der wichtige Hinweis an Unternehmer. Trotz dass die Dokumentation des Nordic Bonds gewissen Standards entspricht, ist der Zuschnitt der Anleihebedingungen auf das Unternehmen angepasst.
Wie sieht's denn aus, wenn sich meine Pläne ändern und ich den Nordic Bond gar nicht mehr brauche? Kann ich ihn vorzeitig ablösen, ohne dass mich das extrem viel Geld kostet?
Also grundsätzlich kann man ihn vorzeitig ablösen. Ja, es gibt eine gewisse Regelung, die sagt, vorzeitige Rückzahlung ist möglich, folgen aber bestimmten klar definierten Callstrukturen und Prämien. Ja, sagen wir, es gibt so eine Faustregel, oder wenn man von Marktüblichkeit sprechen kann, dann ist immer so, die Hälfte der Laufzeit ist die Non-Call-Periode und anschließend ist dann eine vorzeitige Rückführung in der Regel zu sukzessiv sinkenden Prämien möglich. Und das schafft auf der einen Seite Planungssicherheit für den Investor und gibt den Emittenten dann immer die Möglichkeit, zu gewissen Zeitpunkten zu refinanzieren. Ja. Darüber hinaus und auch gerade im Kontext zu Private Equity ist natürlich immer die Frage, was passiert während meiner Non-Call-Periode? Gerade aktuell, wo viele vielleicht sogar im Verkaufsprozess sind, da er sich aber dann hinzieht, sie vielleicht eine Refinanzierung machen wollen oder müssen, aber trotzdem dann innerhalb von 1-2 Jahren verkaufen. Und ich glaube, da haben wir eine wirklich gute Lösung gefunden in der Zwischenzeit, sodass man sagt, im Falle eines Eigentümerwechsels gibt es bevorzugte Konditionen, auf der Basis man zurückführen kann. Es sei denn, man kann sogar die Investoren dazu bewegen, sozusagen die Finanzierung stehen zu lassen. Auch diese Diskussion kommt natürlich immer wieder hoch. Ja. Gibt es diese Portability? Ja, nein. Unter welchen Möglichkeiten? Also das ganze Thema, möchte ich das in einen Continuation Vehicle reinschieben? Dann kann sie bestehen bleiben. Ja, es gibt so vorgefertigte Möglichkeiten, wo man die Finanzierung dann einfach bestehen lässt.
Wie sieht's denn auf der Corporate-Seite aus, Max? Schätzen die Banken den Nordic Bond als Teil der Bilanz? Ich meine, in der Regel haben sie den ja selber nicht mitbegeben, das macht ihr. Also daran haben sie schon mal nichts verdient und das langfristige Geld verleihen können sie auch nicht. Also wie ist ihr Blick auf das Finanzierungsinstrument Nordic Bond?
Teilweise hilft es ja den Banken. Es gibt Situationen, in denen die Bank beispielsweise das weiter gewünschte Wachstum des Unternehmens vielleicht nicht alleine stemmen kann. Und wenn dann eine weitere Investorenbasis dazukommt, die da die Liquidität zur Verfügung stellt, dann kann das auch aus Hausbanksicht sehr attraktiv sein. Und das ist genau das, was wir in einigen Fällen gesehen und auch gemacht haben. Gleiches gilt für die Struktur, die wir dann wählen. Wenn beispielsweise eine Besicherungsstruktur in der Anleihe notwendig ist oder die Bank das auch hatte bisher, dann können wir das zusammenführen in einem Sicherheitenpool. Und dann gibt es auch noch das Goodie, dass die Bank dann einen gewissen Teil auch als sogenannten Super Senior reingezogen bekommt. Das heißt, aus Banksicht gibt es viele Vorteile. Und die Situation, dass jetzt ein Unternehmen sagen würde, wir wollen unsere Hausbanken nicht mehr in der Struktur haben, das ist eigentlich nicht der Fall. Also gerade wenn man traditionell mit Banken gut zusammengearbeitet hat, ist der Nordic Bond eher ein Add-on für bestimmte Mittelverwendungszwecke auch. Insofern, das passt gut zueinander.
Über die LBO-Finanzierung, Gero, haben wir jetzt schon einiges gehört. Ich hatte gefragt, was ist denn, wenn man früher ablösen will? Aber es gibt im Moment vielleicht sogar häufiger den umgekehrten Fall. Du hast das mit den Continuation Vehicles eben auch schon angesprochen. Wenn ich mein Portfoliounternehmen über die Laufzeit des Nordic Bonds hinweg gar nicht loswerde, dann muss ich ja irgendwann refinanzieren. Ist das problemlos möglich und üblich über den Nordic Bond Markt oder wählt ihr dann typischerweise andere Varianten?
Klar, das PE-Haus macht sich immer Gedanken über mögliche Exit-Szenarien. Nichtsdestotrotz, was die Refinanzierung angeht, ist das eigentlich so für uns das Butter- und Brot-Geschäft, dass man auch nach 2, 3, 4 Jahren die Anleihe refinanziert über den Nordic Bond Markt. Grundsätzlich, wenn das Unternehmen sich vernünftig entwickelt, dann kann man sicherlich auch profitieren davon, ja, dass die Marge substanziell nach unten geht über die Laufzeit und dann bei der Refinanzierung eigentlich bessere Finanzierung bei rauskommt, als man ursprünglich gemacht hat.
Also wenn ich mal einen Nordic Bond zurückgeführt habe, dann belohnen das die Investoren auch mit besseren Pricings?
Ja. Sehen wir regelmäßig. Ja, man als erstes, das erste Mal ist vielleicht ja ein bisschen höher, aber dann Schritt für Schritt wird das oder kann das Unternehmen profitieren. Wir sehen aber auch in vielen Fällen, dass wenn es um eine Aufstockung geht, ja, wenn man dann eine Akquisition macht und man holt sich Geld über den Bondmarkt rein, dass man auch von dem aktuellen Pricing profitiert. Also wir emittieren, sagen wir mal, bei 100 den Bond und 2 Jahre später handelt der Bond bei 105. So, das heißt also, dass dann, wenn ich eine Aufstockung mache von 20, 30, 50 Milliarden, wie auch immer, dass dann ich das zu begünstigten Konditionen bekomme.
Da spielt auch die Marktpflege mit rein. Also gerade, wie ist die Kommunikation mit Investoren? Wie ist der Sekundärmarkt gepflegt? Wie ist das Research? Und wenn man das kombiniert, möchte ich aus Investorensicht eigentlich weiterhin in diesem Credit bleiben. Deshalb freue ich mich, wenn es eine Refinanzierung gibt. Da muss ich nicht unbedingt was Neues prüfen, was ich bisher nicht hatte.
Okay, das verstehe ich. Nicht so freuen werde ich mich als Investor, wenn es nicht so gut gelaufen ist bei meinem Emittenten. Lasst uns den Fall auch nochmal angucken. Also wie schlagen sich die Nordic Bonds in der Restrukturierung? Und da ist, glaube ich, die erste Frage, die man immer hat, weiß ich überhaupt, wer meine Gläubiger sind? Wie sieht's da beim Nordic Bond aus, Max?
Das ist ein Vorteil der Privatplatzierung. Da wissen wir ziemlich genau, wer die Investoren sind, weil es nicht so viele sind dann letztendlich in so einem Buch im Vergleich zu beispielsweise, wenn da viele Privatinvestoren sind. Und dadurch, dass wir, wie besprochen, im Sekundärmarkt sehr aktiv sind, wissen wir auch, wo Stücke hingegangen sind. Insofern haben wir immer eigentlich einen recht guten Überblick, wer die größten Investoren in solch einer Anleihe sind.
Okay, und wenn ich sie restrukturieren will, was heißt das für mich juristisch? Wo muss ich das machen und gibt es da standardisierte, festgelegte Quoren, die ich erreichen muss, damit ich auch handlungsfähig bin? Oder lege ich das in der Dokumentation so fest, wie ich das gerne hätte?
Die Dokumentation sieht das bereits vor. Das ist auch ein großer Vorteil des Nordic Bonds, dass alles, was prozessual getrieben wird, bereits definiert ist, also wie sowas stattfinden soll. Das läuft dann über Nordic Trustee, das ist der Treuhänder, der ist wichtig für die Marktinfrastruktur und Integrität. Und die Quoren können leicht unterschiedlich sein nach Rechtsraum. Wichtig ist aber beispielsweise jetzt in Norwegen, da bräuchte man 50% des Anleihevolumens, die sich an solch einer Gläubigerversammlung oder einem schriftlichen Verfahren beteiligen. Und von denen müssen dann mindestens 2/3 der Anfrage, der Restrukturierung, was das auch immer ist, zustimmen. Und dann wird das relativ schnell in der Dokumentation auch festgehalten und gilt dann für alle Investoren.
Okay, gut, das klingt ja erstmal nach einem sehr klaren Vorgehen. Und in der Praxis, wie sieht's da aus, Gero? Ein paar Restrukturierungen werdet ihr ja schon begleitet haben, oder?
Ja, es gibt in Deutschland ein paar Beispiele. Ja, das waren eher leichte Restrukturierung verbunden mit einem Waiver, verbunden mit einem Covenant Reset, leichte Anpassung. Ja, das ist immer ein Spektrum. Und das andere Spektrum ist, wenn es dann wirklich an ja, härtere Lösung geht, Rekapitalisierung, you know, Refinanzierung, Haircuts und so weiter. Das ist sozusagen das andere Spektrum. Aber grundsätzlich ist der Prozess ähnlich. Ja, und ähnlich insofern, dass ich eigentlich in den Dialog gehe mit den Investoren, versuche, eine Lösung abzustimmen und zu vereinbaren. Und wenn ich eigentlich Grundsatzeinigung habe, ja, von 50% mehr, ja, besser wäre es natürlich 2/3, dann kann ich sozusagen diesen formellen schriftlichen Prozess gehen. Und in der Regel gibt es jetzt keine Gläubigerversammlung, so wie man es vielleicht in anderen Formaten kennt, sondern das ist ein Umlaufverfahren. Ja, und das Umlaufverfahren fängt am Tag 1 an und hört am Tag 10 spätestens auf. Wenn man vorher sozusagen die Mehrheit hat, die nötigen Mehrheit hat, dann wird es sozusagen beendet. Aber man kann über diesen Prozess Sicherheit erlangen für das Unternehmen und dann halt auch, ne, für die Investoren, die irgendwo involviert sind.
Und ist das egal, Max, ob ich da über eine klassische Corporate-Struktur spreche oder über eine LBO-Struktur?
Also letztlich prozessual ist das alles ähnlich. Und dann kommt es immer auf das Thema an, wie gravierend ist die Restrukturierung? Ist es eher eine Kleinigkeit, unter Umständen auch eine Anpassung in der Dokumentation, die einfach notwendig wurde, vielleicht auch, weil sich das Geschäft leicht verändert hat. Beispiel, man will den Leasingrahmen etwas erhöhen, aber vielleicht gleichzeitig eine andere Verschuldung etwas verringern. Das ist sicherlich möglich und kann man mit Investoren leicht besprechen. Oder sind das wirklich Themen, dass es dem Unternehmen nicht gut geht und da die Fortführung sozusagen nicht gegeben ist, dann führt man sicherlich andere Gespräche. Aber wichtig ist, der Prozess ist immer ähnlich und vordefiniert und die Basis sind meistens die größeren Investoren, mit denen eine mögliche Lösung auch vorbesprochen werden kann, die dann aber für alle gilt. Das heißt, auch hier gilt das Gleichbehandlungsprinzip. Und das andere Thema, das wir vorhin hatten mit den Schutzmechanismen und Covenants, die haben ja auch zum Ziel, dass man frühzeitig miteinander spricht. Das heißt, dass der Austausch Unternehmen mit Investoren frühzeitig stattfindet, um eine Lösung zu finden und eben nicht zu einem späten Zeitpunkt, wenn schon vieles vielleicht nicht mehr darstellbar ist.
Habt ihr das denn auch schon erlebt, dass Restrukturierungsvorschläge schlicht nicht angenommen wurden?
Also in der Regel hat man das vorher abgestimmt mit den großen Investoren. Und wenn man dann in die Abstimmung geht, in die offizielle Abstimmung geht, die Wahrscheinlichkeit, dass das durchgeht, ist eigentlich eher technischer Natur, dass jemand vielleicht es nicht schnell genug umgesetzt hat. Aber de facto wollen alle die Lösung und wollen eine Lösung haben. Und ich glaube, wenn ich mir angucke, was die Zielsetzung der Investoren ist, dann ist es grundsätzlich, eine Lösung herbeizuführen, die irgendwie Sinn macht, ja, im Gesamtkontext. Ja.
Okay, also ich glaube, unterm Strich kann man sagen, dass der Nordic Bond ganz gut restrukturierungsfähig ist. Vielleicht schauen wir zum Abschluss noch mal ein bisschen nach vorne. Du hattest da eben, Gero, schon mal so ein bisschen Einblick gegeben. Die ersten Monate und gerade die letzten Wochen sind, wenn ich es richtig verstanden habe, über deinen Erwartungen gewesen. Wird sich das jetzt mit deinen adjustierten Erwartungen durch die jüngsten Erfahrungen in 2026 in ein neues Rekordjahr umsetzen, zumindest vielleicht im deutschsprachigen Raum?
Wenn man sich alle Indikatoren anschaut aktuell, dann spricht vieles dafür. Es kann natürlich immer wieder sein, dass externe Schocks dazukommen, ja, die man vorher natürlich nicht weiß. Aber grundsätzlich sprechen gerade Fundamentaldaten, die Indikatoren, das Interesse auf der Investorenseite, auch, sagen wir mal, Investoren, die vielleicht in den größeren Finanzierungen aktiv waren, historisch bei uns mit reinkommen. Da sehen wir einfach, dass mehr und mehr Liquidität in unseren Markt kommt und dadurch die Nachfrage steigt und eigentlich die Emittenten auch dann letztendlich davon profitieren, weil Nachfrage wie halt immer, ja, bedeutet halt auch bessere Konditionen.
Wunderbar, vielen Dank, ihr zwei. Das war aus meiner Sicht ein wirklich gelungener Auftakt über einen tatsächlich sehr spannenden Markt. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge über den Nordic Bond als solchen gelernt. Wie funktioniert es ganz konkret? Und wer das noch genauer wissen will, dem steht ja, glaube ich, beide gerne zur Verfügung. Ich würde mich freuen, wenn wir das vielleicht zum Anlass nehmen, in regelmäßigen Abständen mal auf den Markt zu schauen. Da müssen wir jetzt nicht jedes Mal wieder bei Adam und Eva anfangen, sondern einfach mal ein bisschen gucken, wie Wie ist es weitergegangen? Wo stehen wir gerade? Was gibt's für Entwicklungen? Weil das ist ja doch offensichtlich ein Marktsegment, in dem die Investoren mittlerweile so zahlreich und auch so flexibel sind, dass es gerade für Fälle, wo es vielleicht mit dem Plain-Vanilla-Ansatz nicht so richtig gut funktioniert, dann doch eine interessante Option sein kann. Das beleuchtet zu haben, dafür gebührt euch mein Dank. Und natürlich gilt mein Dank auch unseren Zuhörern, denen ich wiederum sehr für euer Interesse danke. Wir hören uns bald wieder. Vielen Dank, euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com